Halleluja. Vater, wir danken dir für deine wunderbare Gegenwart hier an diesem Ort. Danke für dein klares Reden in der Anbetung, Herr. Danke, dass du wirklich eine Spur gebahnt hast, Herr, in der wir jetzt weitergehen können, Herr. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, das in alle Ewigkeit zählt, Herr. Dass du uns Dinge vorhergesagt hast, die nach und nach alle eintreffen, Herr, sodass wir sicher sind auf diesem Weg, Herr, und den du vor uns hergegangen bist. Danke, dass du klar zu uns redest. Bitte auch, dass du das Wort jetzt aufschließt, Herr, dass du diese Dinge uns offenbarst, dass sie in unser Herz hineinkommen, dass wir auch erkennen, was unsere Aufgabe dabei ist, jetzt in dieser Zeit, dass wir das von dir empfangen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier bist und dass du das Wort offenbarst, dass du es lebendig machst, dass du es verfügbar machst in uns und vor allen Dingen, dass es Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Okay, das war heute wieder ähnlich wie letzte Woche, wo während der Anbetung schon in diese Richtung vorgebaut wurde, was das Thema ist, was der Herr mir gegeben hat, dass selbst der Predigt-Haupttext letzte Woche während der Anbetung schon kam als Impuls. Und heute war das ähnlich, dass der Großteil der Anbetung genau in die Richtung ging, was der Herr mir aufs Herz gegeben hat, auch die verschiedenen Beiträge bzw. Proklamationen und Schriftstellen. Da waren zwei dabei, die ich hier auf meinem Zettel zu stehen habe. Die Eindrücke dazu, das ging alles in dieselbe Richtung und wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Ja, ich habe Konrad nicht gesagt oder das Thema, sondern es ist vom Heiligen Geist. Und ich finde das eigentlich sehr stark, ja, wie der Herr das so bestätigt hat letzte Woche und jetzt hier heute wieder. Und so lasst uns wirklich auf das hören, weil das ist das, was der Heilige Geist jetzt in dieser Zeit zu seiner Gemeinde zu sorgen hat. Und wenn das so zusammenfließt in einen Fluss, dann lasst uns unsere Ohren noch weiter aufmachen und das mit unseren Herzensohren hören. Jesus hat mal an einer anderen Stelle gesagt, wo es um das Gleichnis ging von dem Ackerboden, der vierfältiger Art war und wo er den Samen ausgesät hat. Ein Stück weiter sagt er dann, seht darauf, wie ihr hört. Ja, achtet darauf, wie ihr hört, dass wir das auch verarbeiten in unseren Herzen und auch entsprechend tun. Denn dann sagt er, denn wer diese Worte empfängt und sie dann wieder lässt, also nicht tut, von dem wird das genommen, was er schon gehört hat. Also lasst uns darauf achten, was der Herr jetzt in diesem Moment auch heute zu uns zu sagen hat. Ich möchte noch mal ganz kurz auf das zurückkommen von letzte Woche. Ja, das ist so ein starkes Beispiel von dieser Frau, die sich das in das Haus dieses Pharisäers dort hineingetraut hat und direkt zu Jesus gegangen ist und hat dort ihre Tränen der Buße vergossen, hat es, obwohl ihm die Füße nicht gewaschen wurden von den Dienern des Pharisäers. Und sie hat seine Füße mit ihrem Haar getrocknet und sie mit diesem wertvollen Öl gesalbt, was ungefähr ein Jahresverdienst war. Und sie hat es voller Liebe getan. Und das ist ein so starkes Vorbild auch für uns, was Jesus uns gibt, damit wir in seiner Liebe bleiben. Weil Jesus ist die Liebe, der Vater ist die Liebe. Und damit wir in seiner Liebe bleiben, ist es auch wichtig, dass wir diesen Brustpanzer der Liebe tragen, indem wir ihm unsere Liebe beständig erwidern. Amen. Es ist nicht so, dass Jesus unsere Anbetung braucht. Er ist im Himmel, er sitzt auf dem Thron zur Rechten des Vaters und die haben Myriaden, das heißt Milliarden von Engeln da oben, die ihn anbeten. Alles im Himmel betet alles an, selbst das kleinste Geschöpf dort und jeder Grashalm, jede Blume, alles betet Gott an. Ja, es ist nicht so, dass er unsere Anbetung braucht, dass er darauf angewiesen wäre. Es ist im ganzen Gegenteil ist es so, dass wir die Anbetung brauchen. Wir brauchen das, damit wir in seiner Liebe bleiben. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16. Wir bleiben in seiner Liebe, indem wir sie ihm erwidern. So, und in dieser Offenbarung, wenn wir seine Liebe empfangen, dann passiert etwas mit uns. Dann kannst du nur auf die Knie gehen und kannst eine Anbetung aussprechen und kannst sagen, danke Jesus, ich bete dich an. Amen. Und das ist ein Kreislauf. Und dann gehst du tiefer, empfängst du seine Liebe immer noch tiefer und da betest du wieder an. Amen. Und das geschieht im Himmel und lass uns das auf der Erde tun. Jesus lieben, ihn anbeten. Und damit schützen wir unser Herz. Amen. in einer Zeit von Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit und immer mehr zunehmenden Bedrängnis. So, und da wird unser Herz mit dieser Liebe erfüllt. Und ich hatte es letzte Woche auch gesagt, dass die Sünde dieser Frau, die zu Jesus kam, es war eine stadtbekannte Prostituierte gewesen, ihre Sünde war nicht höher als wie die des Pharisäers. Bloß diese Frau hat ihre Sündhaftigkeit erkannt, ist zu Jesus gekommen und hat Vergebung empfangen und sie hat ihn geliebt. Währenddessen dieser Pharisäer in seiner selbstgerechten Haltung Jesus mit Distanz begegnet ist. Ja, ich habe es letzte Woche ausführlich erklärt, dass er ihm nicht mal die notwendigsten Höflichkeitsformeln oder Gepflogenheiten getan hat. So, und wir müssen uns selbst auch fragen, wie begegnen wir Jesus? Begegnen wir auch mit so einer Kühle in unserem Herzen, mit so einer Distanz? Wir laden ihn zwar ein, wir tun schon ein paar Dinge vor ihm, aber diese Tiefe der Anbetung lassen wir vermissen. Und so möchte der Herr uns von dieser Pharisäerhaltung, von dieser inneren Gleichgültigkeit, von diesem Abgestumpftsein. Und manchmal, wenn du jahrelang Christ bist, kann es durchaus passieren, dass man in eine Form von Routine gerät. Man macht diese Dinge, weil sie gemacht werden müssen. So, und das ist tödlich für die Liebe. Die Liebe ist jeden Morgen neu. Der Herr ist jeden Morgen neu. Seine Gnade ist jeden Morgen neu. Seine Liebe ist jeden Morgen neu. Und wir dürfen diese Liebe jeden Morgen neu empfangen und dann auf die Knie gehen und ihn anbeten. Amen. So, und ich hatte es letztes Mal auch gesagt, dass diese Liebe zu ihm, und das ist das, was wir von dieser Frau lernen dürfen, kommt aus einem Herzen, was seine eigene Verlorenheit erkannt hat. Seine eigene Sündhaftigkeit und Verlorenheit erkannt hat und gleichzeitig die Tiefe der Liebe des Erretters. Amen. Und diese Herzenshaltung müssen wir uns bewahren, auch wenn wir in Christus die Vergebung empfangen haben. Wir müssen uns dessen immer wieder bewusst sein, dass wir ohne ihn vollkommen verloren sind, dass wir in uns keinerlei Gerechtigkeit haben, die vor Gott gilt, dass wir unseren eigenen Zustand immer wieder mal überdenken und dann ausbrechen in diese Liebe der Anbetung zu ihm. Amen. Lasst uns das täglich praktizieren. Es ist gut, wenn wir heute sonntags hier zusammenkommen und in Freiheit wirklich lange anbeten und den Herrn suchen. Und das ist wichtig, das als Volk Gottes zu tun. Aber was geschieht montags bis samstags? Betest du den Herrn auch an? Muss ja nicht eine anderthalbe Stunde sein. Aber lobst du Jesus, dankst du ihm? Das heißt, küsst du seine Füße, benetzt du ihn mit Tränen, wischst du das ab, salbst du ihn mit Anbetung? Die Frage muss man sich mal stellen. Wenn man hierher kommt und nur sonntags anbetet, hat das nicht viel mit Liebe zu tun. Das ist genauso, wenn du sonntags mal 2 Stunden zu deiner Familie nach Hause kommst und den Rest der Woche erscheinst du nicht. Das hat auch nichts mit Liebe und Gemeinschaft zu tun. Und ich möchte euch ermutigen, lasst dieses Beispiel von dieser Frau letzte Woche und wie der Herr das auch nochmal in der Anbetung und das alles so bestätigt hat, er möchte das einprägen in uns, ihn täglich anzubeten. Und Liebe sucht immer Wege, um das zu ihrer Liebe und ihrer Wertschätzung ihrem Geliebten gegenüber auszudrücken. Und von dieser Frau haben wir gelernt, Liebe kostet einen Preis. Sie hat ihr ganzes Vermögen in eine kleine Flasche von Salböl gesteckt. Und dieses hat sie genommen und Jesus gesalbt. Und Jesus hat gesagt, dass das gute Werk ist, was sie an ihm getan hat. Und dass er diese Werke sucht. Eine verschwenderische Liebe ihm gegenüber. Und dann hat Jesus auch gesagt, dass überall, wo das Evangelium verkündigt wird, bis zu der Zeit, wo er zurückkommt, überall wird von dieser Frau berichtet werden, was sie an mir getan hat. Versteht ihr? In den Augen der damaligen Juden, auch der Pharisäer vor allen Dingen, war das eine verrufene Sünderin. Ja, das war sie sicher, wie wir alle auch, bevor wir zu Christus kamen. Aber sie hat ihre Verlorenheit erkannt und ist zu dem gekommen, der vergibt, und zwar aus Liebe. Und sie hat ihn gesalbt. Sie hätte auch können so hingehen und sagen, okay, Jesus, bitte vergib mir. Nee, sie hat ihr ganzes Geld in dieses Salböl gesteckt und hat das mitgebracht und die Füße von Jesus gesalbt. Es hat sie einen Preis gekostet. Amen. Wahre Liebe bezahlt einen Preis. So, jetzt müssen wir uns die Frage mal selber stellen, wie läuft unser Alltag ab? Beten wir Jesus jeden Tag an? Wie das ausschaut, das kann jeder selber in seinen Alltag einbauen, das muss ich selber prüfen. Aber betest du Jesus an? Sagst du ihm Dank, lobst ihn, preist ihn für das, was er ist? Dann hältst du Jesus im Alltag. Dann bist du berührt von ihm. Dann bleiben wir in seiner Liebe. Amen. Und das schützt unser Herz. Und das ist das, was er sucht. Und es kostet einen Preis. Nämlich andere Dinge zurückzustellen. Amen. Damit füllst du deinen Ölvorrat auf. Na komm, mit einer Anbetung. Die Ölvorräte für die klugen Jungfrauen. Also seid ermutigt, wirklich diese Dinge zu tun. Und Jesus aus Liebe anzubeten und dann bleibst du in seiner Liebe. Ich nutze viele Gelegenheiten. Das ist nicht so, das muss, beziehungsweise das darf zu einem Lebensstil werden. Wenn du Jesus vor deinem inneren Augen hast, wenn du ihn liebst, dann baust du das in deinen Alltag ein und das geschieht automatisch. Du beugst deine Knie vor ihm und sagst, Jesus, ich bete dich an und ich danke dir von Herzen. Ich mache das ziemlich oft, tagsüber, nicht bloß früh. Und das habe ich auch früher gemacht, wo ich Arbeit gegangen bin. Wenn es dir Gelegenheit gibt, beug deine Knie vor Jesus und bete ihn an. Wenn ich abends manchmal noch eine Tasse Tee ziemlich spät trinke, dann muss ich nachts natürlich raus, dann muss man nochmal auf die Toilette. Aber jedes Mal, wenn ich zurückgehe, knie ich mich nieder und bete Jesus an und den Vater. Jedes Mal nachts, wenn ich mal aufgestanden bin. Und dann gehe ich erst in mein Bett. Wenn ich draußen unterwegs bin und von der Schönheit der Schöpfung berührt bin, im Wald oder so, ne? Ich beuge meine Knie und bete Jesus an. Kurz, Jesus, alle Ehre sei dir, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen. Und dann geht's weiter. Amen. Und du merkst, wie dann seine Liebe auch dein Herz immer mehr erfüllt. Amen. Dann kommst du, ich hatte schon solche Punkte, wo du auch durch das Haus läufst, zu Hause, und plötzlich wird dir die Liebe von Jesus so offenbar, dann habe ich mich auf dem Flur, du kannst nur noch dich auf dem Flur hinknien und sagen, danke Jesus. Amen. Und dann geht dann der Alltag weiter. Es, versteht ihr, das ist was Normales, was das da war, diese Anbetung ihm gegenüber. Und das ist das, was sein Herz erfreut und wir bleiben in seiner Liebe. Und es ist so wichtig, dass dadurch unser Herz geschützt ist und bleibt und wir in seinem Licht bleiben. Amen. Bete Jesus täglich an. Bete ihn an. Und bezahle diesen Preis. Es lohnt sich. Erinnere dich an diese Frau. Gut, dann hatten wir letzte Woche den letzten Teil von dieser Rüstung, die Paulus dort im 1. Thessalonicher 5 erwähnt hat. Den Brustpanzer der Liebe, vorher Brustpanzer des Glaubens und dem Helm der Hoffnung. Dass wir uns diese Frage mal stellen. Trage ich diesen Helm der Hoffnung? Habe ich diese Gedanken der Hoffnung in mir? Habe ich den Brustpanzer des Glaubens? Glaube ich an Jesus, jetzt gerade in dieser Zeit? Ist mein Herz gefüllt mit dem Wort Gottes? Und habe ich diesen Brustpanzer der Liebe? Wovon das Herz voll ist, geht der Mund über, hat Jesus gesagt. Amen. Wenn mein Herz voll ist mit dem Wort Gottes, dann fließt es über. Wenn mein Herz voll ist mit der Liebe Jesu, ihm gegenüber, dann fließt das einfach so heraus. Dann ist es normal. Amen. Wenn das Herz voll ist, fließt der Mund über. Lasst uns wirklich ihm die Liebe gegenüber zeigen. So, dann hatte ich letzte Woche noch mal was erwähnt von diesem prophetischen Wort, von dieser doch relativ großen Gruppe von Propheten, die sich getroffen haben Ende letzten Jahres aus verschiedenen Ländern und die den Herrn gesucht haben für 2022. Und dieses Summa Summarum, was sie dort vom Herrn gehört haben, habe ich letzte Woche schon erwähnt, das war, dass der Herr viele gute Dinge und gewaltige Dinge durch sein Volk tun wird in diesem Jahr, dass wir ihm das glauben. Und dass gleichzeitig Konflikte sich entladen und wir immer mehr in diesen Situationen reinkommen, wo der Herr wirkt durch sein Volk, durch Glauben und gleichzeitig in der Welt Erschütterung immer mehr zunehmen. Dinge innerhalb einer kurzen Zeit geschehen, die Veränderung bringen. Und diese Konfliktentladung, was sie alle dort gehört haben, hatten sie auf Frühjahr diesen Jahres, das habe ich letzte Woche nicht gesagt, auf Frühjahr ungefähr gelegt, dass sich da ein paar Dinge entwickeln, weltweit. So, und dass die Gemeinde aber gebraucht wird, da in dieser Zeit Licht zu sein. Das heißt, der Herr hat uns jetzt seit Anfang des Jahres schon systematisch darauf vorbereitet, die Waffenrüstung anzulegen, Söhne und Töchter des Lichts zu sein, weil es gibt einen Punkt, wo wir gebraucht werden. Amen. Dann hatte ich letzte Woche auch die Dinge angeschnitten mit Ukraine, wie sich das immer zuspitzt. Auch diese Nachricht von diesem ehemaligen Major aus der israelischen Armee. Das hatte ich am Samstag dem François geschickt. Und dann haben wir am Sonntag darüber gesprochen und am Sonntagnachmittag schickt er mir diese Prophetie, wo eine Frau das übersetzt ins Deutsche, wo er 2007 ähnliche Dinge gesehen und gehört hat. So, und dann am Montag hat er mir dann die ganze Veranstaltung geschickt. Die Susi war fix, die hat es schon bei Zeiten bei Telegram reingestellt. Dort diese ganze Veranstaltung, wo er das singt, diese Prophetie. So, und seitdem sind wir natürlich in Kontakt. Er hat seitdem auch viele Anfragen von Leuten, die ihn darüber fragen. Und zwar hat der Herr der 2007 schon ganz klar in diese Situation jetzt hineingesprochen. Und ich würde das einfach nochmal weitergeben, weil doch einige unter uns sind, beziehungsweise die das hören oder nachhören, die das nicht gehört haben. Und ich finde das sehr zutreffend. Jetzt in unsere Zeit hinein eine klare Aussage über die Umstände, aber gleichzeitig eine ganz, ganz starke Ermutigung, was der Herr hier in unserem Land Deutschland tun will. Amen. Ich habe mir mal die Kernpunkte rausgeschrieben und ich lese einfach mal vor. Wie gesagt, das war aus dem Jahr 2007, am 31.07. Und der Herr gibt Freude, die wir in der Zukunft brauchen werden. Weil verzweifelnde Menschen kommen und sagen werden, bitte hilf mir jetzt. Deutschland wird in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, und zwar wir stehen zwischen dem Osten und zwischen dem Westen. Deshalb wird jede deutsche Gemeinde und jeder Leiter so sehr angegriffen. Und der Herr möchte aber seine Gemeinde mit Freude auffüllen, weil seine Kraft in uns sein wird. Und der Feind versucht, eine Schwere auf das Land zu legen, und Gott sagt, lass dir vom Feind deine Freude nicht rauben. Gott hat immer noch einen Plan mit Deutschland. Und das ist gut, das zu prophezeien. In diesem Land wird eine Gebetsarmee aufstehen, die weiß, wie man im Geist kämpft. Sie richten ein Gebetsschild auf zwischen dem Osten und dem Westen. Deutschland, du wirst lernen zu beten wie nie zuvor. Und die Freude am Herrn wird deine Stärke sein. Große Probleme werden kommen aus den alten russischen Städten. Selbst inmitten der Schwierigkeiten schenkt der Herr übernatürliche Freude. Leute werden fragen, habt ihr nicht die Nachrichten gehört? Doch ihr werdet sagen, ja, aber die Freude am Herrn ist meine Stärke. Gott sagt, innerhalb einer Stunde werden die Dinge sich verändern. Doch du musst keine Angst haben. Wir sagen, Gott hat immer noch einen Plan mit unserem Land. Auch wenn die Dinge sich innerhalb einer Stunde verändern, die Freude am Herrn kann nicht besiegt werden. Die Leute werden wie wild umherrennen und sie werden sagen, alles, woran wir gehangen haben, von dem, was wir glaubten, dass es sicher ist, ist wie Sand zwischen unseren Händen zerronnen. Und Gott sagt, das ist deine Stunde, das ist meine Stunde, und Tausende werden zum Herrn schreien. Und Gott sagt, ich werde dir Tränen schenken für dein Land. Es ist nicht die Stunde, sich zu fürchten. Es ist die Stunde der Freude, und das Königreich Gottes wird gegründet. Gott hat das Beste bis zum Schluss aufbewahrt. Erinnere dich, wenn diese Dinge geschehen, ist es dein Tag, der Tag der Errettung. Gott sagt, Menschen werden verzweifelt umherrennen. Sie werden schreiend durch die Türen der Gemeinden kommen und rufen, hilf mir, hilf mir. Gott sagt, tausende Millionen werden kommen und meine Arme werden weit geöffnet sein für sie. Gott sagt, sei nicht schockiert, wenn die Dinge innerhalb einer Stunde verändern. Es wird so schnell gehen. Die Menschen werden sorgen, vor einer Stunde war noch alles in Ordnung, aber jetzt ist alles wie Sand zwischen den Fingern zerronnen. Dann müssen sie die Freude des Herrn in deinem Gesicht sehen und das Wort der Hoffnung in unserem Mund. Der Herr hat das Beste bis zum Schluss aufbewahrt. Überall in Deutschland werden die Menschen zum Herrn schreien. Das ist dein Tag, das ist mein Tag. Die Prioritäten der Menschen werden sich verändern. Sie sprechen, jemand muss mir doch die Wahrheit sagen. Und wir werden die Ausgießung des Heiligen Geistes sehen. Erinnere dich daran, du wirst ein Licht sein in der Nacht, welches die Finsternis in Licht verwandeln wird. Und der Herr wird seinen Geist ausgießen und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet. Und der Herr wird eine neue Last der Fürbitte freisetzen. Amen. So, das sind, wenn der Herr spricht, dass diese Dinge, dass auf uns drauf zukommen, große Probleme aus den alten russischen Städten und dass dann innerhalb von einer Stunde sich die Dinge verändern und dann sagt Gott, das ist dein Tag, das ist mein Tag. Und die Freude des Herrn kann nicht genommen werden. Und er braucht dann Menschen, die Licht sind in der Finsternis. Amen. Die vorbereitet sind, die gerüstet sind mit diesem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe, der Helm, der Hoffnung auf das Heil. Weil die Menschen, wenn alles zwischen ihren Fingern zerrinnt, wenn der Deutsche hält natürlich sehr fest an seinem Reichtum, an seinem Mammon, an seinem Geld. So, solange das noch irgendwo sicher ist, dann ist die Bereitschaft, sich in Größenordnung zu Jesus zu bekehren, nicht so gegeben. Aber wenn das zwischen den Fingern zerrinnt, werden die Menschen draußen rumrennen, werden wie wild umherschreien und werden zu den Türen der Gemeinden reinkommen und sagen, hilf mir. So. Und dann ist die Zeit gekommen für uns zu stehen und sie müssen Hoffnung und Freude in unseren Gesichtern sehen und Worte der Wahrheit. Dann ist die Zeit, wo du einen nach dem anderen zu dem Herrn führst. Amen. Lasst uns darauf vorbereiten. Amen. Das ist deine und meine Stunde. Haben wir nicht schon jahrelang für Erweckung gebetet? Und ich kann mich erinnern, dass der Franz war schon öfters mal diese Art Prophetien hatte, wo er von Ausgießung des Geistes prophezeit hat, Erweckung gleichzeitig inmitten schon von Erschütterung und von Schwierigkeiten. Amen. Jetzt ist diese Zeit, wo wir Licht werden, damit wir dann stehen. Amen. Und dann zeigt sich, ob Jesus in uns lebt oder nicht. Bleibt in seiner Liebe. Amen. Wie sich das zurzeit entsprechend zuspitzt, das sehen wir ja mittlerweile auch in den Medien und die solche Sachen, die Gedanken oder die Pläne, die Russland hat, ein großes Reich von Vladivostok bis Lissabon zu errichten. Das ist ein Geist, der drin steckt. Ja. Aber wir stehen auf als Deutsche, als Gebetsarmee, richten ein Schild auf zwischen dem Osten und dem Westen. Amen. Gut. Keine Furcht und lasst uns diese Dinge einnehmen. Gut. Wie gesagt, im ersten Teil der Anbetung und dann in verschiedenen Worten kam das immer wieder zum Ausdruck, dass der Herr unser Krieger ist, dass er gerüstet ist, dass er vor uns herzieht, dass er Krieger des Lichts braucht, dass er König ist, dass er herrscht, dass er regiert. Was haben wir am Anfang alles proklamiert? Jesus ist der Herr. Ne? Dass er herrscht und dass er regiert. Amen. Und das haben wir nicht ungefähr heute gemacht. Das ist unsere Aufgabe als Krieger des Lichts, als seine Söhne, als seine Töchter, seine Herrschaft zu proklamieren. Und das ist so, so, so wichtig. Weil nur sein Volk kann in diesem Land noch eine Veränderung bewirken. Weil du den König kennst und der regiert. Amen. So, wir wollen heute mal der Frage weiter nachgehen, weil wir hatten uns ja darüber unterhalten, diese Waffenrüstung des Brustpanzers des Glaubens und der Liebe und der Helm der Hoffnung auf das Heil. Epheser 6 steht da noch mehr Bestandteile dieser Waffenrüstung. Wozu brauchen wir das denn eigentlich? Wozu brauchen wir eine Waffenrüstung? Das ist klar, um zum Kämpfen. Amen. Lass uns mal in Epheser 6 reingehen. Und dort steht geschrieben, ab Vers 10, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, die Schwestern im Prinzip mit inbegriffen, im Übrigen, meine Geschwister, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, auch euch behaupten könnt. Und dann wird die Waffenrüstung aufgelistet. Wir kommen heute nur zu einem einzigen Bestandteil der Waffenrüstung. Ich nehme die alle durch. So, aber hier ist ganz klar erklärt, Vers 10 legt die Sache erstmal ganz klar fest, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Dann zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Das ist, die Waffenrüstung ist etwas, was Gott dir gibt, zur Verfügung stellt, für jeden absolut passend. Und du musst sie bloß anziehen und anwenden. Warum? Damit wir standhalten können gegen die listigen Kunstgriffe des Teufels. Das heißt, wir sind täglich listigen Kunstgriffen des Teufels ausgeliefert. Das heißt, er hat in 6000 Jahren Menschheitsgeschichte hat er viel gelernt. Wie er Menschen verführen, täuschen und versuchen kann. Und zwar weg von Gott auf seine Seite, weil er hasst den Menschen über alles. Er hasst Gott und die Menschen. Er hasst dich, weil du eine Chance bekommen hast, als gefallener Mensch zurückzukehren zu Gott durch das Opfer des seines Sohnes. Kein Dämon, kein gefallener Engel, keiner dieser gefallenen Gottessöhne aus dem 1. Mose 6, die runterkamen und die Nephilim gezeugt haben, keiner hat eine Chance, zurückzukehren zu Gott. Nur wir, weil wir versucht wurden durch die listigen Kunstgriffe des Teufels im Garten Eden, ja, und jetzt immer noch versucht werden, bis dass Jesus kommt. Wir sind genauso diesen listischen Kunstgriffen ausgesetzt in unserem täglichen Leben wie Adam und Eva im Garten. Die Schlange erschien im Garten und sie war listiger wie alle Tiere, die Gott geschaffen hat. Und Satan kam in Form einer Schlange und hat Adam oder beziehungsweise Eva zuerst verführt. So, und diese List ist bis heute geblieben. Und du bist diesen listigen Kunstgriffen, ob du das dir bewusst bist jetzt oder nicht, du bist diesen listigen Kunstgriffen des Teufels täglich ausgesetzt. Und um dort zu widerstehen und standhaft zu sein, um dich nicht zu verführen zu lassen wie Eva und Adam im Garten, brauchen wir die Waffenrüstung Gottes. Amen. Denn so, und in diesem Zusammenhang weißt du auch, warum Gott das zulässt. Warum müssen wir, wenn wir bekehrt sind, ist da alles ganz schön. Wir könnten da schöne, nette Gottesdienste feiern und gute Hausgruppen und eine gute Zeit haben, Gemeinschaft, Brunch bald wieder. Und dann kommt der Herr wieder, nimmt uns von dieser Erde und wir gehen in das himmlische Jerusalem ein. Amen. Warum denn dieses olle Kämpfen hier auf der Erde? Warum? Das mag ich nicht, das muss doch nicht sein. Doch, Satan ist noch hier und Gott lässt ihm noch eine begrenzte Zeit, damit seine Gläubigen lernen zu herrschen. Amen. Das, was Adam im Paradies im Garten versäumt hat, sein Fehler, dort zu widerstehen. Satan in Form der Schlange mit seinen listischen Versuchungen, Täuschungen aus seinem Garten herauszutreiben. Adam hätte brauchen bloß sagen, im Namen Jesus, raus aus meinem Garten. Und die Schlange hätte sich umgedreht und war raus aus dem Garten Eden. Aber er hat diese Autorität, die Gott ihm gegeben hat. Wozu hat er Gott den Menschen geschaffen? Um Gott anzubeten, sicher. Die Gemeinschaft mit Gott. Aber er hat gesagt, ihr seid fruchtbar und mehret euch. Das können Geistwesen nicht, nur der Mensch. Seid fruchtbar und mehret euch. Und ihr sollt herrschen auf dieser Erde über alle Tiere, und so weiter. Und den Garten bebauen und bewahren. Das heißt, Gott hat Adam den Auftrag gegeben, hier vom Garten Eden aus den ganzen Planeten zu beherrschen, König zu sein, zu regieren unter Gottes Autorität, zu herrschen. Und er hat alle Autorität erhalten von Gott. Und er hat es aber im entscheidenden Moment nicht eingesetzt. So, und wir in Christus, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke, wir stehen jetzt in dieser Zeit genau derselben Herausforderung entgegen, aber jetzt nicht mehr aus unserer eigenen Kraft, sondern der Kraft von Jesus, der bereits überwunden hat. Und wir sind auch täglich diesen Versuchungen, diesen Täuschungen, diesen Lügen, Verführungen des Teufels ausgesetzt. So, und Gott lässt das zu, damit seine Kinder lernen zu herrschen über die Mächte der Bosheit. Amen. In der Kraft des Herrn und in der Macht seiner Stärke. Das ist der Grund, warum Gott diese Dinge noch zulässt. Damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet überwunden habt, das Feld behalten könnt. Vers 13. Das hat Gott mit uns vor. Das heißt, es gibt für jeden irgendwo einen bösen Tag für uns, wie immer das ausschaut. Einen Tag der Herausforderung, wo wir mit diesen Mächten zu tun haben. Und durch die Waffenrüstung, die Gott uns gibt, können wir diesen Mächten widerstehen. Und das Wort widerstehen bedeutet, ich schaue meinem Gegner direkt ins Angesicht. Und ich widerstehe ihm. Ich habe die Fähigkeit, ihn aus meinem Autoritätsbereich herauszuhalten. Überwinden bedeutet, einen Kampf führen und zu siegen. Nikau, ne? Im Griechischen. Einen Kampf führen und siegreich überwinden. Das bedeutet das Widerstehen. Und wenn er alles ausgerichtet hat, was soll man denn ausrichten? Na, überwinden. Und raus aus unserem Garten mit diesen Mächten. Und dann behalten wir unser Feld. Wir behalten unseren Garten. Und ihr Lieben, das ist ein ganz wichtiges Thema jetzt in dieser Zeit. Es gab, ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren, 30 Jahren gab es eine ganze Bewegung, wurde viel über geistlichen Kampf gelehrt. Manches vielleicht auch nicht ganz so schriftgemäß, aber es wurde viel gelehrt. Und das hat immer mehr abgenommen. Bis heute kaum eine Gemeinde noch über geistlichen Kampf lehrt. Warum? Weil diese Mächte, gegen die wir zu kämpfen haben, einen Großteil der Gemeinde schon übernommen hat. Deswegen ist es Zeit, wieder mal über diese Dinge zu sprechen und das praktisch anzuwenden, weil diese Herausforderungen von draußen werden immer stärker. Und wir müssen lernen, unsere Waffenrüstung zu tragen und einzusetzen. Und wie gesagt, alle diese Teile der Waffenrüstung sind Charakteristiken von Jesus selbst. In der Macht seiner Stärke, in ihm. Zieh Christus an und du hast die ganze Waffenrüstung. Es ist dir alles von Gott gegeben und du musst es bloß einsetzen. So, machen wir weiter. Wer braucht keine Waffenrüstung? Der Kriegsgefangene. In einem Krieg ist es so, dass man einem, wenn ein Gegner dann umzingelt wird und die sagen, okay, ich rette mein Leben, ich kämpfe ja nicht, für irgendwelche politischen Interessen lasse ich jetzt nicht mein Leben. Ich ergebe mich und gehe in Gefangenschaft. In der Hoffnung, dass sie mich dann recht bald nach Hause entlassen. Vielleicht muss ich noch im Steinbruch arbeiten, aber das wird der Herr mir Gnade schenken. Und dann schicken sie mich nach Hause. So, ein Kriegsgefangener, wenn er dort gefangen genommen wird auf dem Schlachtfeld, muss seine ganze Bewaffnung ablegen. Die Hände hinterm Kopf verschränken und dann werden die ins Kriegsgefangenenlager überführt. So, und im Kriegsgefangenenlager trägt kein Soldat eine Rüstung. Keine Waffe, nee, nichts. Und genauso ist das in dem Schlachtfeld, wo wir uns befinden, im geistlichen Schlachtfeld, ist es so, ein Christ, der keine Waffenrüstung trägt, ist ein Kriegsgefangener der Mächte. Der vier Kategorien, die wir jetzt gleich noch hören werden. So, und die Frage ist, wenn du diese Waffenrüstung nicht trägst, sie nicht einsetzt, bist du im Kriegsgefangenenlager. Wenn du sie einsetzt und trägst und einsetzt, befindest du dich im Kampf. Im Kriegsgefangenenlager wird nicht mehr gekämpft, da ist deine Ruhe. Aber du bist gefangen. Manche sind gefangen in sich selbst, manche sind gefangen in ihren Sünden, auch Christen, ne? Manche sind gefangen von den Ideologien, von diesen Mächten, von diesem Druck, all das, was diese Mächte produzieren, gefangen. Unfähig für das Reich Gottes. So, aber Gott hat uns alles gegeben, ihr Lieben. Lasst uns das anlegen und gebrauchen und lasst uns im Kampffeld bleiben, in diesem Ring, sag ich mal, in diesem Kampfring, lasst uns dort drinnen bleiben, wie dem Feind ins Angesicht schauen, widerstehen mit der Macht seiner Stärke, überwinden und das Feld behalten. Das ist für jeden Christen wichtig, das ist für jede Gemeinde wichtig. Amen. So, jetzt betrachten wir uns mal, was sagt denn Paulus hier, gegen wen richtet sich unser Kampf? Vers 12, denn unser Kampf richtet sich, also wir haben erstmal festgestellt, dass wir in den Kampf gestellt sind. Ne? Du kannst dem nicht entweichen. So, und sobald wie du dich bekehrt hast, stehst du in diesem Ring. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, also unser Kampf geht nicht gegen Menschen. Und das ist wichtig, dass wir das heutzutage mal aus dem Wort Gottes hören, dass Menschen nicht unsere Feinde sind. Egal wie sie sind, ob es dein Nachbar ist, ob es die Regierung ist oder die Regierung hinter der Regierung oder die noch ganz dahinter sitzen, diese kleine Gruppe. Unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut. Es geht nicht gegen Menschen, ihr Lieben. Gott liebt die Menschen und sie brauchen Buße und Vergebung und ewiges Leben. Und Fürbitte. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften oder Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist ein ganz schönes Kaliber, was hier Paulus aufzählt, oder? Meine Mann, wir haben gleich vier Kategorien von Feinden uns gegenüber. Aber preis dem Herrn, der in uns ist stärker, wie der in der Welt ist. Amen. Und mit diesen vier Kategorien von Mächten der Finsternis hast du zu kämpfen. Oder beziehungsweise sie kämpfen gegen dich. Und du musst ihnen widerstehen, sie überwinden und das Feld behalten. Sie haben nur ein Ziel, dich zu verführen, zu täuschen und zu eliminieren. So, die erste Kategorie, das sind Herrschaften, Mächte und Fürstentümer. Das zweite Gewalten, das dritte Weltbeherrscher der Finsternis der gegenwärtigen Zeit und das vierte geistliche Mächte der Bosheit im zweiten Himmel. Und das kannst du zusammenfassen, das sind alles gefallene Engel, die mit Luzifer gefallen sind. Ein Drittel der Engel ließen sich von Luzifer verführen, und zwar bevor die Menschheit geschaffen wurde, und ist mit ihm aus dem Himmel herausgeflogen. In den zweiten Himmel, in die Erdatmosphäre und unter die Erde. Dort befinden sie sich noch zur Zeit. Und aus diesen drei Regionen arbeiten sie gegen das Volk Gottes. Vom zweiten Himmel, die vierte Kategorie, die geistlichen Mächte der Bosheit im zweiten Himmel, in den himmlischen Regionen. Also von dort oben kriegst du deine Angriffe, vom Hauptquartier. Dann die Weltbeherrscher der Finsternis dieses gegenwärtigen Zeithalters, das sind gefallene Engel, die über ganze Nationen und Regionen und Kontinente herrschen. Mit denen hast du zu tun. Und die Gewalten, das ist die ihm untergeordnet sind, und dann die Herrschaften, Mächte und Fürstentümer. Ob das nun eine Rangordnung aufsteigend ist, würde ich jetzt, kann man daraus schließen, muss aber nicht unbedingt sein, du hast mit allen Vieren zu tun. Fürstentümer werden zum Beispiel im Buch Daniel erwähnt, wo Daniel gefastet und gebetet hat für die Verheißung Israels, und dann kam Gabriel und er wurde 21 Tage im zweiten Himmel aufgehalten. Gott hat das Gebet von Daniel sofort beantwortet. Der Engel sagte, du bist ein viel geliebter Daniel. Und was er alles gesehen hat von Gott und gehört hat von einem Engel, dann ist es ein ausgesprochen viel geliebter Mann gewesen. Erstaunliche Sachen. Von seiner Zeit bis ans Ende der Tage hat er alles von Gott gezeigt bekommen. So, und dieser Engel sagte, aber ich kam auf dein Gebet hin sofort, um dir die Antwort zu bringen, aber der Fürst über das Königreich Persien widerstand mir 21 Tage lang. Also nach irdischer Zeitrechnung 21 Tage lang gab es einen geistigen Kampf im zweiten Himmel zwischen diesem vom Gott gesandten Engel und diesen gefallenen Engel, diesen Fürst über das Königreich Persien. Der hat diesem Engel widerstanden. Und Daniel blieb aber die 21 Tage dran, bis die Antwort runterkam. Amen. So ist für uns so wichtig, was das Wort Gottes sagt, beständig im Gebet dran zu bleiben. Und wenn man nicht eine Antwort kriegt oder eine Gebetserhörung erlebt, bedeutet das nicht, dass Gott dich nicht liebt. Sondern das bedeutet, dass im Geistlichen ein Kampf stattfindet, der deine Gebetserhörung verhindern will. So ein weiteres Gebet stärkt diesen Engel, sodass die Antwort durchkommt. Weil Gott hat am selben Tag geantwortet, wo Daniel zu ihm gebetet hat. Das ist Gott, der Vater, weil er uns liebt. Amen. Aber da gibt es zwischendrin noch ein paar Wegelagerer, die das verhindern wollen. Nochmal, unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen, gegen Fleisch und Blut, sondern gegen diese vier Kategorien. Gegen Mächte, Fürstentümer, gegen Gewalten, Weltbeherrscher der Finsternis dieses Zeitalters und geistliche Mächte der Bosheit im zweiten Himmel. Das heißt, wir haben hier zu kämpfen im Geistlichen, wenn man es mal so runterbricht, gegen die böse, finstere Gewalt, die über Juba herrscht, über das Erzgebirge, über Sachsen, über Deutschland und über Europa. Und dann die darüberliegenden Mächte im zweiten Himmel, die von oben alles dirigieren. Das ist das Generalhauptquartier. Und gegen diese Mächte haben wir zu kämpfen, beziehungsweise sie kämpfen gegen dich. Und denen musst du dich zur Wehr setzen. Da sagst du, okay, das sind doch alles Dämonen. Und die sollen mal austreiben. Und dann ist Ruhe. Nee. Was Paulus hier anschaut, liest du hier irgendwo das Wort Dämon? Euer Kampf richtet sich gegen die bösen Geister, gegen die Dämonen, gegen die unreinen Geister. Steht hier nicht. Sondern gegen gefallene Engel. Diese vier Kategorien. So, und es gibt einen sehr wichtigen Unterschied zwischen Dämonen und diesen vier Kategorien von gefallenen Engeln. Dämonen sind Geistwesen, die in Menschen wohnen oder in Tieren, die in der Regel das Begehren haben, einen menschlichen Körper in Besitz zu nehmen und ihre Lüste, Begierden, ihre bösen Charaktereigenschaften durch den Menschen hindurch auszuleben. Also sie brauchen einen Körper und sie gehen auch schon mal in ein Tier. Ne? Ja, kennt das ja von dem besessenen Gadarener, wo diese Legion von Dämonen in einem Menschen war. Das heißt, im Geist könnte es sich so klein machen wie eine Fliege oder ausdehnen wie 10 Meter hoch. Das ist im Geist alles möglich. Also so konnte auch eine Legion in diesen Besessenen dort, also 6000, Platz nehmen. So, und dann haben die zu Jesus gesagt, vertreib uns nicht aus dieser Gegend, weil sie hatten irgendwo dort einen Bezug zu dieser Gegend, und lass uns doch in die Schweine fahren. Es sagt Jesus, okay, es sei euch erlaubt. Und die fuhren in die Schweine und sie stürzten sich in den See. Wir haben die Stelle, haben wir jetzt schon mal besucht in Israel, wo das stattgefunden hat. Ja. davor stellst, wieder 2000 Schweine Richtung See Genezareth marschieren. Das ist schon krass. Ne? Also sie gehen auch mal in einen Tierkörper rein. Und das machen gefallene Engel nicht. In der Regel nicht. So, und bei Dämonen ist uns ganz klar von Jesus gesagt, wie wir mit Dämonen umgehen sollen. Markus ist auch da. Ja. Markus 16, Vers 17 ist uns ganz klar gesagt, diese Zeichen aber werden die begleiten, die an Jesus gläubig geworden sind. Er sagt Jesus selbst, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben und in neuen Sprachen reden. Das heißt, die Zeichen derer, die Jesus nachfolgen, ist, wir treiben im Namen Jesus Dämonen aus. Und wo treiben wir sie aus? Aus den Menschen. Manchmal musst du auch aus dir selber einen austreiben. Diese Autorität und Vollmacht haben wir von Jesus bekommen über die Dämonen. So, dann sagt er nochmal in Lukas 10, Vers 17 bis 19. Und die 70 aber kehrten mit Freude zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihm, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, über alle Gewalt des Feindes, also sprich über Dämonen, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber vielmehr darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. So, was macht ein Christ mit Dämonen, wenn er drauf trifft? Er treibt sie aus im Namen Jesus. Und was macht ein Dämon? In der Regel geht er. Amen. Weil er Christus in dir sieht. Wenn du ein sauberes Leben führst, in der Vollmacht von Jesus, wenn du dessen bewusst bist, im Glauben agierst, durch den Glauben treibst du die Dämonen aus. Und sie müssen dir gehorchen im Namen Jesus. Das ist der Auftrag eines jeden Christen. Wer hat uns das vorgemacht? Unser Meister. Manchmal haben die Dämonen sich manifestiert, wo die Jesus gesehen haben, haben rumgeschrien und hat Jesus gesagt, schweigt im Namen Jesus und fahrt aus. Sonst war sogar in der Synagoge, das spricht in der Gemeinde. Kann auch passieren. Dass mein Dämon hier aufquiekt und dann musst du bereit sein, im Namen Jesus raus. Schweig und fahre aus. Diese Vollmacht bekommst du, sobald wie du dich zu Jesus bekehrt hast, hast du die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Das wird damit im Gesamtpaket vermittelt. Denen, die glauben, gibt Jesus die Vollmacht, Dämonen auszutreiben. Amen. Das ist klar. Aber gefallene Engel kannst du nicht austreiben. Das heißt, mit ihnen kannst du nicht in dieser Art und Weise umgehen. Versteht ihr den Unterschied, was Paulus hier sagt? Hier geht es nicht um Dämonen. Dämonen, wenn du das mal so nimmst, ein Großteil der Dämonen, die draußen rumschwirren, die als unreine und böse Geister bezeichnet werden von Jesus, ein Großteil von ihnen sind die Geister der Nephilim, die spätestens bei der Flut dann umgebracht wurden. Und diese Geister, die sind Hybriden. Ist ein menschlicher Anteil und ein gefallener Gottessohn-Anteil. Und diese sind noch hier unterwegs. Und die Schrift sagt, dass die Erde verderbt war zur Zeit von Noah mit Gewalttat und allerlei bösen Dingen. Das heißt, die hatten den Menschen Gewalt beigebracht und Krieg und Mord und Totschlag. Und sie haben all ihre Lüste und Begierden damals ausgelebt. Und als sie starben, deswegen hat Gott die Flut gesandt, als sie starben, sind ihre Geister natürlich nicht in den Himmel gegangen, weil sie nicht gerettet waren. Sie sind aber auch in die Hölle gegangen, weil das ja noch von gefallenen Gottessöhnen anteilmäßige Elemente in ihrem Geist waren. Das heißt, die irren immer noch auf dieser Erde rum und suchen einen Körper, den sie besetzen können, um ihre Lüste und Begierden auszuleben. Und das macht ein gefallener Engel nicht. Ein gefallener Engel ist so, wie er ist, aus dem Himmel rausgeflogen und hat sich bloß in seinem Aussehen verändert, nämlich gruselig, hässlich, was kein Horrorfilm zum Ausdruck bringen kann. So, sie haben aber ihre Gestalt behalten und sie gehen niemals oder kaum oder nur selten in einen menschlichen Körper. Aber Dämonen sind diese Geister der Nephilim und die waren in einem Menschenkörper und die suchen wieder einen Menschenkörper. Und wenn sie keinen Menschenkörper finden, gehen sie in Tiere. Weil sie haben damals auch mit Tieren und da kamen solche Farbewesen raus. Das heißt, sie suchen etwas Irdisches, in dem die leben können, und zwar ihre Lust und Begierden. So gibt es den Geist der Lust, den Geist der Begierde und den Geist der Unzucht und so weiter und so fort. Den Geist des Mammon, den Geist der Gewalt, den Geist der Rebellion, den Geist der Ablehnung und so weiter. Das sind alles Dämonen. Und die machen auch vor Christen die Halt. Und Paulus sagt, Epheser 4, 25, er sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Und die größte Täuschung dieser gefallenen Engel besteht darin, einem Christen weiszumachen, dass er keine Dämonen mehr haben kann, sobald er sich bekehrt hat. Das ist die größte Täuschung des Teufels. Und dann macht man nette, bunte Programme und die Leute sitzen drinnen gequält von ihren Dämonen, die sie noch in sich tragen, weil sie keine Befreiung erhalten haben. So, und wenn du als Christ weiter wächst und du sicherst nicht dein Territorium, du gehst nicht in den Kampfring, dann öffnest du die Türen wieder und dann kommt diese wieder rein. Und so hat Jesus gesagt, wenn ich die Dämonen austreibe durch den Finger Gottes, dann ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Es geht um das Königreich Gottes. Und jedes Mal, wenn du einen Dämon austreibst, dann verbreitest du das Reich Gottes. Wir sollen jetzt erst nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Gerechtigkeit. So, und wenn Ungerechtigkeit in einem Menschen ist Befreiung beginnt immer mit Buße, dass der Mensch Buße tut, das Opfer von Jesus anwendet, dann wird den Dämonen die Kraft entzogen. Weil derjenige sagt, ich bekenne meine Sünden, ich will nicht mal mit diesem Geist hantieren. Und Jesus, bitte vergib mir. Da sagt Jesus, ich vergebe dir, wasch dich rein. Dem Dämon ist das Kraftanrecht entzogen und erst dann kannst du ihn rauswerfen und er muss den Schwanz einziehen und gehen. Manchmal ist es gut zu sagen, schweig im Namen Jesus und raus. Manchmal versuchen die durch ihr Gekreische und Geschreie zu viel Aufmerksamkeit zu bekommen, weil die haben auch alle ein Ablehnungssyndrom. Die suchen Aufmerksamkeit. So, und Derek Prinz hat es übrigens ähnlich gelehrt, hat gesagt, Dämonen sind keine gefallenen Engel. Und er hat auch viel Befreiungsdienst gemacht, hat uns das Buch geschrieben, Dämonen austreiben. Und er sagt, ich habe mir erstmal was begegnet, so, da habe ich im Namen Jesus Geist von so und so, fahre aus der Person. Und hat er Dämonen daraus gequiekt. Das ist nicht mein richtiger Name. Also, versteht ihr, die haben alle irgendwo mit Ablehnung zu tun. Und Minderwertigkeit und so weiter. So, und da hat gesagt, ich gehe schon, aber du hast nicht meinen richtigen Namen genannt. Und da hat der Herr Prinz gesagt, das macht ein gefallener Engel nicht. Das sind Gefallene, diese vier Kategorien, gegen die wir zu kämpfen haben, die sind hochintelligent. Die sind ja in allen Bereichen weit überlegen. Vom Menschlichen her. Du kannst mit ihnen menschlich nicht in den Ringkampf steigen. Die sind dir weit, weit überlegen. Weil das gefallene Engel sind. So. Aber in der Macht, der Stärke von Jesus, in seiner Kraft, bist du ihnen weit, weit, weit überlegen. Weil da in dir es stärker ist, wie all diese Mächte. Amen. Versteht ihr? Dämonen, keine Furcht. Ich will es ohne runterspielen jetzt. Ne? Das gibt schon Kategorien dabei, die sind schon ernst zu nehmen. Also die haben es in sich. Ne? Kundalini-Spirit zum Beispiel, Freimaurerei, Kundalini, Leviathan, Python, Python-Geist hat Paulus ausgetrieben aus der Frau, die gewahrsagt hat, ne? Dieser Magd, die hinter ihm herlief, immer, die sind Söhne des Allerhöchsten. Ne? Hört auf sie. Die hat die Wahrheit gesagt, aber es war ein Wahrsagegeist, es war ein Python-Geist. Und er trieb diesen Geist des Python aus. Die Frau war frei und Paulus landete im Gefängnis. Weil die übergeordneten Mächte über dieser Stadt, mit denen hat es Paulus dann zu tun gehabt, die haben dafür gesorgt, weil die damalige Stadtregierung unter ihrer Kontrolle hatten, wie die meisten Regierungen heutzutage, fast alle. Durch diese Stadtregierung wurde dann veranlasst, dass Paulus und Silas ins Gefängnis kamen. Und wie hat Gott seine Macht demonstriert? Nachdem Paulus und Silas sich gegenseitig bemitleidet hatten um Mitternacht, nein, als sie um Mitternacht angebetet haben, die Größe Gottes erhoben, sandte Gott ein Erdbeben und alle waren frei. Und in der Nacht kam der Kerkermeister sein ganzes Haus zum Glauben und er wurde der Lydia in ihrem Haus hinzugetan und es entstand die Gemeinde in Thessalonich, in Philippi. Amen. So ist Gott. Das passiert, wenn wir diesen Mächten widerstehen, kommt das Reich Gottes immer durch. Aber ohne Konfrontation geht es halt leider nicht ab. Versteht ihr jetzt? Es gibt einen Unterschied zwischen Dämonen und diesen vier Kategorien. So, und diese gefallenen Engel, die herrschen vom zweiten Himmel her, hier auf der Erdatmosphäre, auf der Erde, und sie herrschen auch aus der Unterwelt heraus. Die Kampfart. Lasst uns mal die Kampfart betrachten. Ist es eine Art des Kampfes, wo man mit Missiles, also Langstreckenraketen, 2500 Kilometer innerhalb von 9 Minuten das Ziel erreicht? Oder stehst du mit ihnen gegenüber mit Pfeil und Bogen? Das ist ungefähr eine Jagddistanz von 35 Meter maximal. So. Nee. Weißt du, was hier steht? Im Griechischen steht hier, denn unser, wo hier steht unser Kampf, im Griechischen, im Urtext steht hier, denn unser Ringkampf richtet sich gegen diese Mächte und Gewalten. Und in der englischen New King James Übersetzung steht das richtig drin. We wrestle not with flesh and blood. Also wir wrestling, kennt ihr, ne? Wenn die Sumo-Ringer sich gegenseitig, ja. Und das ist damit gemeint. Ein Ring und dann ringst du mit diesen Mächten. Also dieser Kampf ist Mann zu Mann, Face to Face, Angesicht zu Angesicht. Oh, lieber Paulus, das heißt, du stehst gegen diese vier Kategorien von gefallenen Engeln, mit ihnen stehst du in einem Ringkampf. Und die kannst du nicht einfach raustreiben im Namen Jesus, hebe dich hinweg. Das geht nicht. Da hast du auch keine Autorität dazu. Das machen die Engel von Michael. Die kämpfen dann und eliminieren sie. Unsere Aufgabe ist, diesen Mächten zu widerstehen, sie zu überwinden und das Feld behalten. Also den Ring behalten. Und sie drängst in die Ecke zurück, ne? Gibt ja bei so Ringenkämpfen oder beziehungsweise an einem bestimmten Punkt, wo es K.O., dann kommt der Schiedsrichter, führt sie erstmal in die Ecke, auf den Stuhl, auf den Hocker und dann werden sie dort behandelt. So, dann kommen sie irgendwann mal wieder. Das heißt, dieser Kampf endet erst, wenn Jesus zurückkehrt, beziehungsweise der Kampf endet in Offenbarung 12, erst einmal für uns als Gemeinde. Versteht ihr? Und mit diesen Mächten befinden wir uns auf naher Distanz, auf allernächster Distanz. Beim Ringkampf ist sogar noch näher wie das Boxen. Ja, du ringst mit dieser Person. Und so greifen diese Mächte dich an und du musst dich ihnen zur Wehr setzen. Und für den erfolgreichen Kampf ist dir die Waffenrüstung Gottes gegeben. In der Macht seiner Stärke in Christus, aber auch diese Teile der Waffenrüstung. Und damit kannst du es siegreich überwinden. So, da haben wir die Kampfart geklärt. Jetzt wäre noch zu klären, ich stehe ja nicht mit so einem gefallenen Engel jetzt im physischen hier. Ne? Wie greifen diese Mächte mich an? Die sind doch im zweiten Himmel. Oder in der Atmosphäre draußen. Wie greifen die mich an? Im Nahkampf, im Ring. Sie greifen an durch Schwere. Plötzlich kommt eine Schwere, eine geistige Bedrückung. Was hat François prophezeit? Der Feind will eine Schwere, eine Bedrückung auf unser Land legen. Damit die deutschen Gemeinden und die deutschen Leiter 2007 prophezeit, ja nicht in ihre Position kommen. Ein Hauptmerkmal, wie diese Mächte angreifen aus dem zweiten Himmel oder diese vier Kategorien, ist durch die Produzieren im Geistlichen eine Schwere. Du bist einer Atmosphäre ausgesetzt und die ist tatsächlich ganz nah an dir dran. Die ist nicht in dir drin, sondern die kommt so nah an dir ran, dass das wie im Ringkampf ist, so eine Schwere. Es fällt dir so schwer, dagegen zu drücken. Geistlicher Widerstand, eine Schwere, eine Bedrückung, eine Lähmung, wo du sagst, Mensch, ich kann jetzt hier, wie komme ich jetzt hier weiter? Das geht so schlecht, wie es Steine schneiden, ne? So einen Begriff kennen wir ja. Dann greifen sie an durch Ablenkung. Sie lenken dich ab auf das Irdische, auf deine Nöte, deine Probleme, deine Wünsche, deine Begierden. Sie lenken dich ab immer auf das Irdische, dass du dein Denken, dein Fokus, deine Energie, alles, deine Zeit, alles auf das Irdische richtest und ja nicht das Himmlische mal in den Kopf kommen lässt. Und dass du auch eine Aufgabe hast, als König hier zu herrschen. Also sie lenken ab auf das Irdische. Verwirrung in Gedanken, jede Form von Verwirrung durcheinander bringen, das ist ein ganz großer Bestandteil, Verwirrung in Gedanken zu bringen. Und von ihnen stammt jede Ideologie, jede Weltanschauung und jede Religion. Von diesen übergeordneten Mächten stammt Gender Mainstream, stammt neue Weltordnung auf jeden Fall, weil das ist ja Satans Ziel. Diese ganze Verwerfung in der Gesellschaft entgegen der Gebote Gottes, das kommt alles von da. Unser Kampf geht nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen die Politiker. Sie führen das bloß aus. Jede Philosophie, jede Ideologie, jede Weltanschauung und jede Religion ist von ihnen geboren oder wird von ihnen freigesetzt in die Gedanken. Dann Furcht, extreme Furcht, Zerstörung von Beziehungen, Spaltung in Familien, Gemeinden und so weiter, in Gesellschaften. Alles kommt von ihnen. Wie viele Zeugnisse haben wir jetzt gehört von Gemeinden, die gespalten sind aufgrund der Corona-Frage? Impfen oder nicht? Ganze Gemeinden, ist die Hälfte zu Hause, die Hälfte geht in den Gottesdienst. Ganze Gemeinden fliegen dort auseinander. Versteht ihr, wer dahinter steht? Die gefallenen Engel, die sowas produzieren. Und deswegen müssen die Gemeinden stark sein, dem zu widerstehen. Ihr Lieben, auch mit diesem Thema Impfung. Es hat vor Gott und den Menschen immer noch, auch vor der Regierung, jeder Mensch eine eigene Entscheidung, was seinen Körper betrifft. Jeder Mensch muss selber vor Gott Rechenschaft ablegen, was er mit seinem Körper macht oder nicht tut. Und diese Entscheidung kann ihm keine Politik abnehmen, die kann ihm kein geistlicher Leiter abnehmen. Diese Entscheidung muss jeder selbst treffen und verantworten. Amen. So, und diese freie Entscheidung musst du jeden lassen. So, das heißt, wir lieben Geimpfte und wir lieben Ungeimpfte. Dieses ganze Gegeneinander in Gemeinden, das ist von diesen Mächten der Finsternis instruiert. Und in der Gemeinde sollte die Liebe herrschen. Und dort ist das Reich Gottes. Amen. Aber wenn ein geistlicher Leiter sagt, diese Impfung ist von Gott und ihr müsst euch alle impfen lassen, dann ist eine rote Linie überschritten und dann ist dieser von diesen Mächten der Finsternis beeinflusst, ganz stark. Weil alles, was dahinter läuft, die Absichten dahinter, sind von diesen Mächten gesteuert. Es geht lange nicht mehr um Gesundheit, es geht um mehr. Es geht um Kontrolle, Einschüchterung und Manipulation. Und das ist erst der Anfang. Und wenn du dich jetzt nicht zur Wehr setzt, wenn du das jetzt nicht erkennst, bist du schon unter diesem Einfluss, was diese gefallenen Engel eigentlich tun, diese Schwere, diese Verwirrung, diese Verblendung und diese Lähmung und diesen Widerstand. Also wenn er mich fragt, ich rate jeden davon ab, sich zu impfen zu lassen mit diesem Vektor- oder mRNA-Impfstoff, meine persönliche Meinung. Aber die Entscheidung triffst du. Wenn man in Österreich einem Arzt die Lizenz entziehen will, weil er Patienten beraten möchte über die Nebenwirkungen der Impfung, wenn das den Ärzten verboten wird, unter Androhung des Entzugs ihrer Lizenz, dann geht es nicht mehr um Gesundheit, ihr Lieben. So, nochmal zurück. Was wirken diese Mächte? Und in diesem Ringkampf, in diesem Nahkampf bist du ihnen ausgesetzt. Schwere Bedrückung, Lähmung, geistlicher Widerstand, Ablenkung auf das Irdische gerichtet, Verwirrung, Gedanken, Ideologien, Philosophien, Religion, Weltanschauung, Einschüchterung, Kontrolle, Manipulation, Furcht, Zerstörung von Beziehungen, Täuschung, Versuchung und Verführung. So. Und das sind Dinge, mit denen du zu tun hast. Ich meine, da weiß jeder, von was wir hier sprechen, oder? So, und was ist die Folge davon, wenn du nicht die Waffenrüstung Gottes trägst und dich dort nicht zur Wehr setzt? Was ist die Folge? Schweigen. Die Folge ist Schweigen. Ein Christ schweigt. Ein Christ wird passiv und schweigt. Und genau das ist im Garten Eden passiert. Es geht um die listischen Kunstgriffe des Teufels, mit denen er uns verführen will. Erleben, bei der Eva hat es so geklappt, mit den Worten verführt. Und sie ist drauf angesprungen. Aber was war bei Adam? Er hat sich nicht zur Wehr gesetzt. Er hat seine von Gott gegebene Autorität und Herrschaft nicht ausgeübt. Er sollte seine Frau schützen und seinen Garten. Und er hat es nicht getan. Er hat geschwiegen. Er hat nichts gesagt zu der Schlange. Und er hat den Apfel von seiner Frau genommen. Und zu ihr hat er auch nichts gesagt. Wenn du in Ringkampf mit diesen vier Kategorien der gefallenen Engel stehst, die haben nur eins im Sinn, dich zum Schweigen, zur Passivität und zum Schweigen zu bringen. Dann klappert vielleicht irgendwo noch dein Brustschild darum und deine Schuhe sind offen, dein Schild hängt unten, der Helm sitzt schief und du schweigst. In dem Moment, was du nicht mehr hast, ist ein Schwert. Was du dann nicht mehr hast, ist das Schwert des Geistes. Ihr Lieben. Und darum soll es heute eigentlich gehen. Nee. Nee, was hält diese Mächte auf Distanz? Es ist ja, alles andere sind Defensivwaffen. Aber das Einzige, was dir diese Mächte vom Leib hält, und mit denen du ihnen erfolgreich gegenüberstehst, das andere Schutz ist das Schwert des Geistes. Vers 17, Epheser 6. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes ist Licht auf dem Weg. Das Wort Gottes ist eine Leuchte. Das Wort Gottes ist Licht und du bekämpfst diese Finsternis nur mit Licht. Und mit diesem Schwert des Geistes ist eine Art wie eine Laserschwert, ist eine Lichtwaffe und dort hältst du diese Mächte auf Distanz. Und wie wendest du das an? Durch Sprechen. Deswegen wollen die Mächte alles tun, um dich zu lähmen, zu beeinflussen, runterzuziehen, eine geistige Schwere freizusetzen, dich abzulenken, Verwirrung zu bringen, Furcht einzuflößen, Beziehungen zu zerstören, dass du emotional am Boden liegst, zu täuschen, zu verführen und versuchen, um dich zum Schweigen und zur Passivität zu bringen. Und du hältst sie auf Distanz, indem du aktiv sprichst. Und zwar das Wort Gottes, und die Wahrheiten, die das Wort Gottes aussagt. Offenbarung 12, Vers 7 bis 11. Dort wird wieder diese Kategorie der gefallenen Engel mit Satan, dem Drachen, dort benannt. Und dann steht im Vers 11, wie die Gemeinde dieses überwunden hat. Hier geht es nicht um Dämonen, hier geht es wieder um Satan und die gefallenen Engel. Und ich lese mal bis Vers 11, ab Vers 7. Es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden, also im zweiten Himmel. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil, die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Und sie, also die Gemeinde, die Brüder und Schwestern, haben ihn und diese gefallenen Engel überwunden durch das Blut des Lammes, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Und hier hast du denselben Zusammenhang, was Paulus in Epheser 6 beschreibt. Du hast Satan und die gefallenen Engel im zweiten Himmel jetzt hier. Und die Gemeinde hat diese Kategorie überwunden durch Jesu Blut, durch sein vollbrachtes Werk am Kreuz, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Amen. Das Blut Jesu überwindet diese Mächte, weil es hat am Kreuz einen vollkommenen Sieg davongetragen und in diesem Sieg, in der Macht seiner Stärke, dürfen wir leben. Und was bedeutet das? Offenbarung 7,14. Diese sind es, die ihre Kleider gewaschen haben in dem Blut des Lammes. Ist nur eine Auswirkung, was das Blut bewirkt. Aber es ist nochmal ein ganz klarer Hinweis, wasche dich täglich im Blut von Jesus. Geh ins Bett und abends schlaf nicht ein, bevor du deine Sünden vor dem Herrn bekannt hast. Mach's doch's über schon, aber mach's abends nochmal. Bekenne deine Sünden, bevor du einschläfst vor Jesus. Lass dich waschen durchs Blut Jesu, denn kein Mensch weiß, ob du früh wieder aufwächst. So geh gereinigt in die Nacht. Bitte, bitte mach das. Wasch dich durch das Blut des Lammes und so gibst du Satan kein Anrecht. Mit unvergebener Sünde, zum Beispiel wenn man noch im Streit war oder irgendwelche aufgearbeiteten Dinge oder man selber hat, ist an anderen schuldig geworden, hat sie verletzt oder wie, was auch immer. Wenn man das nicht mit dem Herrn in Ordnung gebracht hat, hat Satan in der Nacht den Anrecht, dich zu quälen. Wasch dich durch das Blut des Lammes, tue Buße und lass dir deine Sünden vom Herrn vergeben. Lass es bitte nicht außer Acht. Es ist so, so wichtig. Das Leben nicht geliebt bis an den Tod, an den Gedanken müssen wir uns auch langsam mal gewöhnen, dass wir uns nicht mehr selbst lieben. Und wenn der Zeitpunkt kommt, wo wir eben hier abberufen werden durch gewaltsame Einwirkung, dann gibt der Herr uns Gnade und wir sind im nächsten Moment bei ihm. Also lieb dein Leben und alles, was du nicht bis zum Tod, liebe Jesus mehr und sei bereit, dein Leben für Jesus zu lassen. Er hat es verdient, dass wir alles für ihn hingeben. Und dann geht es hier noch um das Wort des Zeugnisses und das ist wiederum das Schwert des Geistes. Diese Brüder und Schwestern, die hier in der Offenbarung wiederum beschrieben sind, die haben gesprochen mit ihrem Mund. Sie haben Zeugnis gegeben und mit diesem Zeugnis haben sie Satan überwunden und die gefallenen Engel. Seht ihr das? Und das Wort des Zeugnisses ist, du gibst Zeugnis. Und es geht nicht nur darum, dass du Menschen das Evangelium bezeugst, ja? Sondern du musst das Evangelium und den Sieg von Jesus auch den Mächten und Gewalten predigen und ihnen Zeugnis geben, was Jesus getan hat. Das Wort des Zeugnisses ist im Prinzip in Bezug auf diese Mächte, ist, du gibst Zeugnis von Jesus, dem König und seinem Reich. Was das Wort Gottes von ihm ausspricht. Das ist eigentlich das, was wir heute auch in der Anbetung gemacht haben. Wir haben seinen Sieg verkündigt. Du proklamierst Schriftstellen, du rufst seinen Sieg aus. Und was du in deinem Herzen glaubst, deswegen ist der Glaube so wichtig, kannst du mit deinem Mund bekennen. Was das Herz voll ist, fließt der Mund über. Mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Römer 10, 10. Und du kannst nur mit dem, was du im Herzen glaubst, ein Wort des Zeugnisses sprechen, was diese Mächte auch ernst nehmen. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Jesus den vollbrachten Sieg hat, wie der Bitty das heute gemalt hat, in Lobpreis, ne? Ist diesem Bild, es ist vollbracht. Und da kamen viele andere Sachen da zum Vorschein, auch in der Anbetung. wenn wir seinen Sieg verkündigen. Und die zwei Schriftstellen, was die Susi hatte und Lydia, das stand auch hier mal als Beispiel für Proklamation auf meinem Zettel. Diese Stellen musst du glauben, und was du im Herzen glaubst und mit deinem Mund aussprichst, dann wird dein Schwert immer länger und du hältst sie auf Distanz. Amen. Aber du musst es aussprechen. Das Wort des Zeugnisses ist nicht was man denkt. Hier steht nicht ein Gedanke des Zeugnisses, sondern hier steht ein Wort des Zeugnisses. Und das Erste, was wir überwinden müssen, ist unsere innere Passivität, ist diese Schwere. Und wenn sich eine Schwere aufbaut, eine Lähmung, ein geistlicher Widerstand in deinem persönlichen Leben zu Hause oder in der Gemeinde oder in der Gebetsversammlung, dass, wenn sich sowas aufbaut, das Erste, was du machen musst, ist sprechen. Und dann kannst du sagen, okay, ich hatte einen langen Arbeitstag. Ja, dann gerade erst. Deswegen. Weil dann kommst du wieder in die Gänge geistlich. Wenn du anfängst, die Sprachen zu beten und dieses Wort Gottes zu proklamieren, baut es deinen Geist auf und deine Müdigkeit geht Schritt für Schritt. Lass dich nicht unter diesen Druck bringen, zu schweigen. Denn dann ist der Ringkampf gegen dich ausgegangen. Aber wenn du sprichst, treibst du es in die Ecke des Rings. Und diese Art des Kampfes, zu denen sind wir eigentlich berufen, und zwar mit diesen vier Kategorien der gefallenen Engeln. Weil sie mit ihren Atmosphären und Gedanken und so weiter gegen uns kommen. Sprich die Wahrheit vom König und seinem Reich. Verkünde seinen Sieg. Epheser 3,10. Die Gemeinde ist berufen, den Mächten und Gewalten die wunderbaren Taten des Christus zu verkündigen. Auch die Heilstaten Gottes zu predigen. Das heißt, unser Leben, unser Alltag, wie wir reagieren auf eine gewisse geistliche Schwere, das wird in der geistlichen Welt von Engeln und Dämonen und gefallenen Engeln und von Gott ganz genau beobachtet. Gib Zeugnis von dem vollbrachten Sieg am Kreuz. Bezeuge es diesen Mächten ihre vollkommene Niederlage. Amen. Und du machst deinem Meister alle Freude. Jesus, wenn du diese Stelle machst, was heute schon im Lobpreis kam, proklamiere ich jeden Früh. Kolosser, was ist Susi hatte, ne? Kolosser 2, 14 und 15. Jesus hat den Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns stand, an das Kreuz geheftet. Und er hat alle Mächte, Fürsten, die Herrschaften, Gewalten der Finsternis öffentlich zur Schau gestellt, einen Triumph aus ihnen davongetragen, durch oder am Kreuz. Amen. Proklamiere, das sind bloß zwei Verse. Und damit hältst du sie auf Distanz, schon früh am Morgen. Du proklamierst Jesus, du verkündest seinen Sieg, den er vollbracht hat, weil du stehst im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und du sprichst nur sein Wort aus, weil das Schwert besteht nicht aus deinen gut formulierten Überlegungen, Philosophien und Theologien. Das Schwert besteht aus dem Wort Gottes, so wie es geschrieben steht, und mit Glauben musst du es verkünden. Amen. Und die andere Stelle, die ich auch noch proklamiere, ist Hebräer 2,14. Und diese Dinge musst du, die Fronten musst du früh klären. Und Jesus hat, dort steht Hebräer 2,14, Jesus hat durch seinen Tod und Sieg am Kreuz den für immer vernichtet, der die Macht über den Tod hatte, nämlich den Teufel, und hat uns von der Todesfurcht und jeglicher Furcht befreit in Christus. Amen. Das ist das Wort Gottes, das du dort aussprichst, und du hältst dir diese Mächte auf Distanz. Ein weiterer Vers, plus, das sind nur Auszüge von dem, was ich so proklamiere. Jesaja 53, 4 und 5, wenn es um den vollbrachten Sieg von Jesus am Kreuz geht. Jesaja 53, ne? 4 und 5. Wo es darum geht, dass Jesus alle unsere Schmerzen, alle Krankheiten auf sich geladen hat. Dass er bestraft wurde um unsretwillen und dass wir durch seine Striemen geheilt sind. Das kannst du genauso proklamieren, den vollkommenen Sieg von Jesus. Sprich das Wort Gottes mit Glauben aus und dein Schwert des Geistes wächst. Amen. Und du kannst in deiner Bibellese auch das entsprechend so einbauen. Das Schriftverse mache ich auch, wenn ich Bibel lese und dann ist so ein Vers, wo ich sage, Mensch, das ist gut zu proklamieren, dann spreche ich dennoch aus. Manchmal ist es auch gut, ganze Kapitel aus der Bibel mal laut vorzulesen. Und zwar kann ich euch das nur empfehlen, was die Lydia hatte. Offenbarung 19, 11 bis 21. Wo Jesus kommt als der Reiter auf dem weißen Pferd, weil die Dinge kommen definitiv. Und du musst diesen Mächten das vorhalten, weil die erzittern, wenn die davon hören. Weil Jesus kommt in großer Macht, in großer Herrlichkeit. Amen. Und diese zwei Dinge sind die Hauptbestandteile, wovon du Zeugnis gibst, mit dem Wort des Zeugnisses, wo du das Schwert des Geistes einsetzt, nämlich Zeugnis zu geben von deinem König, der für dich gelitten hat, ein Sühneopfer gebracht hat, das Lamm Gottes, das für uns starb, sein Blut kannst du rühmen, alles, was das Blut für dich getan hat, proklamiere das und spreche es laut aus von seinem vollbrachten Sieg am Kreuz. Und da kannst du dir deine eigene Liste zusammenstellen, nach und nach von Bibelstellen, weil der Heilige Geist lebt ja in dir. Und das Zweite ist, dass wir Zeugnis geben von Jesus, dem König, der wiederkommt und seinem Reich. Amen. Dass er kommt und dass er hier herrscht und regiert. Und das muss man richtig in unser Herz reinfallen und das machen wir heute nicht mehr. Das wird jetzt zu viel. Weil viele Christen, die sind jetzt so auch irritiert, was jetzt so geschieht. Na? Manche machen alles mit. Sie sind unter dem Einfluss dieser Mächte. Die anderen searchen Tag und Nacht das Internet durch und nach dem ganzen Hintergrundinformationen. Deep State, Rockefeller, Rothschild, Hochfinanz, Illuminati, Jesuiten. Na, nach diesen Schlagwörtern wird jetzt alles durchsucht. Und dann ich weiß Bescheid, was dahinter abläuft. Das ist gut, wenn man sowas weiß. Aber es ist nicht, noch lange nicht alles. Weil wir sind die Einzigsten, wir, die Nachfolger von Jesus Christus, wir sind die Einzigsten, die aus dem Wort Gottes wissen, dass es hinter dem Deep State einen High State gibt. Also hinter dem tiefen Staat gibt es einen hohen Staat. Und das sind die vier Kategorien. Die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit und die bösen Mächte in den himmlischen Regionen. Die halten die Drähte zusammen. Das geht zurück, meinetwegen, über diese bis zum Vatikan oder Jesuiten. So, aber die denken, die haben alles in der Hand von hinten und wollen ihr Ding aufrichten. Aber sie merken nicht, dass sie verführt sind, dass sie genauso Marionetten sind. Und die Marionetten setzen sich vor, immer weiter vor, diese Fäden bis zu der sichtbaren Regierung. Dort enden die Fäden. Aber wer ganz im Hintern steuert, sind nicht die Illuminaten, nicht die Jesuiten, nicht Rothschild, nicht Freimaurer. Wenn sie, oder Rockefeller, da ist jetzt wohl mehr im Kommen als wie Rothschild, also aufgrund seines Finanzreichtums. Ihr Lieben, die werden gesteuert, diese Menschen. Diese Menschen brauchen Buße und Vergebung und ewiges Leben. Und wir wissen, wer der eigentliche Drahtzieher im Hintergrund ist. Amen. Und so kannst du als Christ diese Dinge mal hören, dann legst es beiseite. Aber vergrab dich nicht in solchen Sachen. Denn das Wort Gottes sorgt die Wahrheit. Wenn du dich in diesen Sachen vergräbst, es gibt so viele, die da das Internet suchen, such lieber die Bibel durch. Was sagt die Bibel dazu? Und wende das Schwert des Geistes an. Ich meine, wenn du im Ringkampf mit diesen Mächten bist und du sagst, oh, Rockefeller, Rothschild steht da hinten und die haben schon zum Ersten und Zweiten Weltkrieg finanziert und alles Mögliche. Da sagen die Mächte, das wissen wir doch. Das war alles unsere Idee. Da kannst du keinen Krieg gewinnen, sondern mit dem Wort Gottes. Amen. Das Wort des Zeugnisses. Sprechen. Die Auswirkung dieser Mächte ist Schweigen und Passivität und du lässt dich hängen. Und dir ist aber alle Waffenrüstung gegeben, um zu sprechen, um dem zu widerstehen und das Feld zu behalten. Und das Schwert des Geistes ist eine Waffe, die wächst, indem du sie gebrauchst. So, und jetzt die Frage, was hast du jetzt in der Hand? Was hast du heute in der Hand? Als einzigste Offensivwaffe im geistlichen Kampf. Hast du einen Zahnstocher in der Hand? Oder hast du ein ordentliches Schwert in der Hand, wo du diese auf Distanz halten kannst? Das Wort Gottes im Glauben und Aussprechen, das Schwert wächst immer weiter. Aber schweigen und sich drunter beugen unter diesem Druck, schrumpft das wieder. Und wie gesagt, da hast du noch so ein, kannst du nicht mehr anfangen mit. Die Frage muss sich jeder einzeln stellen, aber wie gesagt, seid ermutigt, wirklich diese Dinge auch anzuwenden. Und das ist auch das, was Gott uns gegeben hat, jetzt in dieser Zeit von Verwirrung, von Durcheinander, von Druck, von Furcht, von Manipulation, von Kontrolle, alles, was sich aufbaut, ein geistliches Unterscheidungsvermögen, brauchst du vom Herrn und dann entsprechend damit umzugehen. Wenn du wieder mal von Zukunftsängsten, Furcht oder wie geht's weiter, geplagt wirst, dann fang an, das Wort Gottes zu proklamieren und du schaffst Freiraum. Lass dich nicht durch eine Bedrückung, Lähmung oder Furcht irgendwo in die Ecke des Rings treiben. Amen. Guck mal an, wie viel Druck wird denn jetzt aufgebaut? Und das nimmt immer mehr zu, zum Beispiel über die Beschäftigten im Gesundheitswesen, in dem Pflegebereich. Wie viel Druck baut man jetzt auf diese Leute auf? Und dann kommt man auf der frommen Schiene, ja, und sagt, okay, um diese alten Leute willen, musst du dich mal impfen lassen, du hast einen Eid geschworen, dass du den Leuten helfen willst, also lass dir das Ding verpassen. Na, man baut auch so manipulativen Druck aus, auf die Leute. Lass uns beten, dass die Gnade finden, ne? In Jesu Namen, dass das Ganze daher noch eine Veränderung schenkt in unserem Land. Aber diese Dinge können nur angegangen werden durch eine Gebetsarmee, die gelernt hat zu beten und die das Wort Gottes proklamiert. Amen. Allein und gemeinsam. Amen. Vater, wir danken dir für deine unendliche Güte. Wir danken dir, dass du uns dein Wort der Wahrheit gegeben hast. Danke, dass du uns alles in deinem Wort gezeigt hast, alle Zusammenhänge. Und ich danke dir, dass du uns auch eine vollständige Waffenrüstung geschenkt hast, übergeben hast, die wir auch einsetzen dürfen. Und danke, dass wir in dir, Jesus, stark sind, in der Macht deiner Stärke und dass wir siegreich sind in dir gegen all diese Mächte der Bosheit in der Himmelswelt, auf dieser Erde und unter der Erde. Gegen jede Macht des Teufels hast du uns ausgerüstet, dem zu widerstehen in deiner Macht, deiner Stärke in dir, Jesus, weil du bereits diesen Sieg errungen hast. Und ich bete, Herr, dass du uns vollkommen frei machst, Herr, dass du alle Täuschung wegbrichst, Herr, von uns und auch alle diese Beeinflussung von Leben und von Schwere und von Passivität, Herr. Jesus, entferne das von uns und mach uns frei zu sprechen und dein Wort auch entsprechend einzusetzen. In Jesu Namen. Amen.